Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast dabei haben, nämlich Andrea Baltschuh. Andrea, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Ja, ich folge euch ja schon so lange. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dabei sein darf. Danke.
Ja, und die Ehre ist wirklich unsererseits und ich kann sagen, wir hatten auch schon ein paar Anläufe und wollten das Ganze auch schon früher realisieren und jetzt klappt es glücklicherweise. Richtig schön, dass du da bist. Und wir wollen heute vor allem über dein Leben nachdenken. Du wirst uns ein bisschen was erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Und bevor wir dazu kommen, Stefan, wer ist Andrea Baltschuh?
Ja, und auch dieses Mal herzlich gerne. Andrea, ich habe über dich jede Menge recherchiert und habe Folgendes herausgefunden. Und zwar, du bist jetzt 51 Jahre alt, 1972 in Dresden geboren und dir war schon ganz früh im Leben klar, dass du einmal Moderatorin werden willst. Und dein erster Kontakt mit der Welt des Fernsehens, den hast du bereits im Alter von 11 Jahren gehabt. Da warst du nämlich Ansagerin in einer DDR-Kinderfernsehserie. Ein Bienchen für... Und ich habe auch mal kurz den Background recherchiert. Solche Bienchen, die gab es in den DDR-Schulen für gute Leistungen. Die kamen dann ins sogenannte Mutterheft und wurden dann zu Hause ganz stolz präsentiert. Und so richtig los ging deine Karriere dann im Radio, wo du verschiedene Morningshows moderiert hast, verschiedene Magazine und im Fernsehen, da bist du dann 1996 richtig aufgeschlagen. Und zwar erstmals bei Deutsche Welle TV als Wettermoderatorin. Und dann bist du später von dort zu Sat.1 gewechselt. Und auch da hast du das Wetter moderiert und gelegentlich auch das Ländermagazin. Und dann ging es so richtig los. Beim Hessischen Rundfunk hast du Hallo Hessen uns da durchgeführt. Beim MDR die Quiz-Sendung Quickie. Und das über sehr, sehr viele Jahre lang. Und auch die MDR-Hitparade hast du moderiert. Beim ZDF sehen wir dich bei Sendungen wie Volle Kanne, Leute heute, Hallo Deutschland oder Drehscheibe. Und erst jetzt neulich, Ende Oktober, warst du da bei Drehscheibe wieder aktiv. Und nicht nur das, nicht nur Radio, nicht nur Fernsehen, du schreibst auch noch Bücher. Dein erstes Buch trägt den sympathischen Titel Gärtnern ist mein Yoga, Gummistiefel meine Pöps. Sehr sympathisch. Und das war das erste Buch. Und das zweite kam dann 2018, also 4 Jahre später, mit dem Titel Zucker ist nicht. Unsere 90-Tage-Challenge mit 66 genialen Rezepten ohne Industriezucker. Und ein Jahr später, dann der Nachfolgeband, so zu sehen zu Weihnachten, Zucker ist nicht, die Festtagsedition, wo auch nochmal zuckerfreie Rezepte präsentiert werden. Wie gesagt, nicht nur Radio, nicht nur Fernsehen, aber auch nicht nur Bücher. Da bist du aktiv. Seit 2018 bist du auch noch sehr, sehr erfolgreich als Online-Video-Coach unterwegs. Schaut gerne mal bei YouTube zum Beispiel rein bei Andreas Kanal. Und zum Abschluss und als kurze Anekdote aus deinem Leben. Andrea, als Helene Fischer noch kurze Haare hatte und du noch keine Brille getragen hast, da wurdet ihr beiden ja mal verwechselt. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis. Andrea, kannst du uns mal ganz kurz einsteigend erzählen, wie das abgelaufen ist?
Ja, das war sehr praktisch. Ich liebe kurze Haare. Ich trage jetzt die Frisur von Helene Fischer, die sie damals hatte. Und ich habe lange Zeit, als ich noch längere Haare hatte, gedacht, ah Mist, Helene Fischer trägt genau die Frisur, die ich eigentlich immer haben wollte. Jetzt kann ich die ja gar nicht so schneiden lassen, weil Helene Fischer die ja schon trägt. Und ich bin ja nun Fernsehmoderatorin und ja auch bekannt und dann denken alle, ich habe ihr das nachgemacht. Und irgendwann war ich aber so weit, dass ich dachte, ist mir doch egal, was die Leute denken. Ich will diese Frisur haben, ich will jetzt kurze Haare haben und habe sie mir so schneiden lassen. Und bin wirklich mit dem Bild von Helene Fischer zu meiner Friseurin gegangen. Ich habe gesagt, so diese Frisur will ich haben. Und dann war ich kurze Zeit später beim Fernsehpreis und bin mit hochhackigen Schuhen und engem Abendkleid im Auto dahin gefahren und hatte aber kein VIP-Ticket und dachte, oh nee, jetzt muss ich ganz weit weg auf dem Parkplatz. Und ich versuch's jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt einfach mit meinem Auto da vorne hin und frage einfach mal klimper klimper, ob ich nicht hier auf dem Parkplatz stehen kann. Dann muss ich mit meinen Stöckelschuhen nicht so weit laufen. Und ich habe gerade den Mund aufmachen wollen, um meine Frage zu stellen. Und dann sagt der Sicherheitsmann vorne beim Parkplatzeingang, oh, Frau Fischer, schön, dass Sie da sind. Sie können gleich hier vorne parken. Und ich dachte, ja, mach den Mund jetzt nicht auf. Und dann nahm der, ich dachte, ja, der lässt mich einfach parken, mehr wollte ich ja nicht. Und dann nahm der aber seinen Walkie-Talkie in die Hand. Helene Fischer ist gerade vorgefahren. Ich setze sie jetzt um in den VIP-Shuttle und sie fährt gleich nach unten. Und ich so, scheiße, wie komme ich denn da jetzt aus der Nummer wieder raus? Und dann dachte ich, naja gut, aber dann spare ich mir jetzt halt den Weg dahin. Und dann setze ich mich dann halt jetzt ins Auto. Und der Fahrer dachte dann auch, er hätte Helene Fischer hinten drin. Also er hat mich jetzt nicht mit Frau Fischer angesprochen, sodass ich habe jetzt nicht gelogen. Ne? Ich konnte ja jetzt, der Typ hat ihm halt gesagt, Helene Fischer steigt da ein. Ich bin einfach nur eingestiegen. Ich habe halt so getan, als hätte ich es nicht gehört, weil ich wollte ja nicht, dass der mich wieder rausschmeißt. Ich wollte ja bis vorne hin an den roten Teppich. Und da bin ich auch gelandet. So, und dann habe ich den ganzen Abend wunderbar ausgehalten, weil meine Füße nicht so weit laufen mussten in den hohen Stöckelschuhen. Und Helene Fischer und ich, kennen uns. Ich habe sie ein paar Mal moderiert, da war sie noch ganz unbekannt. Und da habe ich sie in der NDR-Hitparade moderiert. Es gibt auch ein Foto von uns beiden zusammen. Wir beide mit unseren kurzen Haaren, da war sie bei volle Kanne. Und da habe ich natürlich ein Foto gemacht und wir haben fast die identische Haarfrisur. Ja, und ich fand Helene mit den kurzen Haaren wesentlich attraktiver. Andererseits bin ich jetzt auch ganz froh, dass sie wieder lange Haare hat, weil jetzt habe ich die Frisur für mich alleine. Also ich habe sie immer noch nach all den Jahren.
Sehr, sehr schön, Andrea. Wir sind froh, dass wir dich hier haben und nicht Helene Fischer, wobei wir uns über beide freuen würden. Ich kann auch.
Und jeder sagt sich so, was hat denn das mit dem Glauben zu tun, die Frisur von Helene Fischer? Kommt ihr mal zum Punkt, bitte?
Ah, dahin kommen wir gleich. Ich kann noch so viel ergänzen, dass alles, was sich in unserem Podcast an Tonqualität verbessert hat, ist zu großen Teilen auf deine Expertise zurückzuführen. Und da hast du uns auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich verfolge euch ja von Anfang an und Radio ist ja meine Leidenschaft. Und deswegen auch Mikrofone. Ich habe einige Mikrofone hier zu Hause. Als ich euch gehört habe, habe ich gedacht, ach, man könnte noch optimieren, wenn man will. Und dass ihr das dann aber auch sofort gemacht habt, das finde ich ganz stark.
Ja, vielen Dank dir dafür. Ich denke, das können alle bestätigen, auch die Skeptiker. Es hat sich gelohnt. Andrea, wir wollen einsteigen, gerne mit deinem Leben und auch dem, du hast es gerade erwähnt, worum es in unserem Podcast geht, um Gott und darum, dass Glaube fragwürdig ist. Es ist würdig, dass man mal nachfragt, war das in deinem Leben immer schon so? Bist du mit dem Gedanken aufgewachsen? Das ist eigentlich mal eine gute Idee, nach Gott zu fragen oder zu hinterfragen, ob an Glaube irgendwas dran ist.
Nö. Ich habe mich 50 Jahre lang überhaupt gar nicht dafür interessiert. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da hat man das ja alles von uns ferngehalten. Lustigerweise kann ich mich aber trotzdem erinnern, dass ich ein Bild von dem lieben Gott hatte, der wie Frau Holle mit weißen Haaren und langem weißen Rauschebart, da auf einer Wolke sitzt und runterguckt zu mir nach Berlin-Lichtenberg in den 16. Stock am Tierpark und guckt, ob ich meine Hausaufgaben auch richtig mache und ob ich auch aufräume, wenn die Mama gesagt, ich soll aufräumen. Also das war lustigerweise habe ich das gedacht, obwohl nie drüber geredet worden ist. Und ich habe immer nur gedacht, ah, der guckt bestimmt, ob ich alles richtig mache und wenn ich das nicht richtig mache, dann werde ich bestimmt bestraft. Das war mein Bild von Gott, aber ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil wir auch in unserer Klasse damals nur zwei Kinder hatten, die der Kirche angehörten. Eine der evangelischen und eine der katholischen. Und die haben im Klassenverband im Grunde genommen keine Rolle gespielt, weil die waren keine Pioniere, die waren keine FDJler, das heißt, die sind zu all den Veranstaltungen nicht mitgegangen. Die waren die Klassenbesten, aber die durften nicht studieren, weil sie in der Kirche waren. Und deswegen habe ich von Anfang an immer so das Gefühl gehabt, die Gläubigen, die werden ausgeschlossen. Und deshalb war das auch, wie gesagt, ganz, ganz weit weg von mir. Ich bin dann mit Mitte 20, habe ich gemerkt, dass ich auf der Suche war. Da fing meine Suche an. Also 25 Jahre lang hat meine Suche gedauert, stellt euch das mal vor. Aber mit so 25 fing das an, dass ich so eine Sehnsucht in mir gespürt habe und dann alles Esoterische irgendwie gelesen habe, was da war, aber diese Leere blieb. Aber ich habe zumindest alles mal irgendwie mir angeguckt und habe überall gesucht, nur nicht bei Gott, lustigerweise. Da bin ich erst, im Grunde genommen, letztes Jahr erst so richtig gelandet. Aber vorher spielte das für mich keine Rolle, obwohl Gott sich vor 10 Jahren auf so krasse Weise gezeigt hat. Und ich glaube, jeder Christ beneidet mich um diese Begegnung und ich habe es damals einfach nicht geschnallt. Ich dachte, ich hatte einen Traum und der war so unrealistisch, weil diese Liebe, die ich da gespürt habe, war so unrealistisch schön, dass ich wusste, das gibt es, sowas gibt es nicht zwischen Menschen. und bin aufgewacht und dachte, oh Gott, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas Schöneres gefühlt. Noch nie. Das war das Schönste, was ich jemals gefühlt habe. Wie schade. Das ist ein völlig unrealistischer Traum, so wie man auch nicht fliegen kann. Ja, in Träumen fliegt man ja manchmal. Und ich habe in diesem Traum einfach nur dieses unfassbare Gefühl von Liebe gespürt und es war alles um mich herum weiß. Und ich habe nicht geschnallt, dass das Gott war. Das habe ich erst letztes Jahr rausgefunden, als ich ein Buch gelesen habe, Jesus Christus Quantenphysiker, in dem ein Physiker die Eigenschaften des Lichts beschrieben hat. Und ich dann so, Moment, ich habe doch damals in den Traum, alle sagen doch immer Licht und Liebe, Gott ist Licht und Liebe. Ich habe damals Licht gesehen und Liebe gespürt. Oh mein Gott, Gott war vor 10 Jahren da und ich habe es nicht mitgekriegt. Also daran seht ihr, ich war wirklich komplett auf dem falschen Pfad. Wie man sowas nicht kapieren kann, ist unglaublich, oder?
Auch in der Biografie kann ich das ganz gut nachvollziehen. Nie mit so einem Traum, aber dass man manchmal Gottes Reden nicht so richtig wahrnimmt. Genau, bin ich voll auf deiner Seite.
Aber selbst wenn er mit einem Zaunpfahl auf dich haut.
Man könnte ja jetzt auch sich überlegen, Andrea, okay, du hast was absolut Einmaliges gespürt, aber muss das Gott gewesen sein? Also du deutest das jetzt so, aber es könnte ja auch irgendwas anderes gewesen sein, oder?
Nein, für mich gibt es gar keinen Zweifel. Also als ich letztes Jahr dieses Buch gelesen habe, das war übrigens mein erstes Buch, was ich zum Thema Glauben gelesen habe. Es ist ja kein Buch über Glauben, es war ja eigentlich ein Buch für meinen Kopf, weil ich war vorher so ein bisschen mit dieser Energie und Quantenphysik unterwegs. Und als dann eine Videocoaching-Kundin von mir sagte, im Grunde genommen war Jesus Christus der erste Quantenphysiker. Und hier diese ganzen Joe Dispenza-Jünger und Jüngerinnen, mit denen war ich damals so, die fand ich damals ganz spannend, konnte aber trotzdem nicht eintauchen. Also bei mir ist nie was passiert. Bei mir ist nie all das passiert, was die gesagt haben, was bei denen passiert ist. Und als die dann sagte, im Grunde genommen war doch Jesus Christus der erste Quantenphysiker. Und dann habe ich bei Google eingegeben, Jesus Christus, Quantenphysiker. Und dann gab es wirklich ein Buch. Und als ich das anfing zu lesen, es ist ein recht trockenes Buch, von einem Physiker halt, ne? Aber gut für meinen Kopf. Und als er dann an diese Stelle kam mit dem Licht, da war das wie so eine Offenbarung. Also dann war das wirklich, als hätte jemand den Vorhang beiseite gezogen und auf einmal wusste ich, also es gab in dem Moment keinen Zweifel daran, dass das damals Gott gewesen ist, der schon mal Hallo gesagt hat. Schon mal gesagt, so, ich bin da, ich warte auf dich, lass dir ruhig Zeit, ich renne dir nicht weg. Ja, und dann bin ich ja dann 10 Jahre später zu ihm gekommen.
Aber mit diesem Buch hat es ja nicht angefangen, es hat irgendwie alles, wenn ich es richtig gehört habe, mit einer Geige angefangen, stimmt das? Die Geige war so gesehen dein, ja, das Sprungbrett in Richtung Gott.
Ja, aber wirklich nur das Sprungbrett. Dieses Buch von Dirk Schneider, das hat die Tür richtig aufgestoßen, nachdem ich The Chosen gesehen habe. So. Vor 3 Jahren habe ich bei der Geigenbauerin meiner Tochter gesessen und habe darauf gewartet, dass die Geige fertig macht für sie. Und die sagte dann so, weil sie noch ein bisschen brauchte und mit mir quatschte. Ach, wie lustig, du machst Video-Coaching? Ich mach Bibel-Coaching. So, was ist das denn? Naja, ich bin zwar nicht in der Kirche, aber ich glaube an Gott und ich bin in der Gemeinde und wir erzählen halt über das, was in der Bibel steht und geben das den Menschen weiter, die das in ihr heutiges Leben übertragen wollen, weil viele verstehen ja die Bibel nicht und ne, wir übersetzen sie quasi. Also wir sprechen über das, was in der Bibel steht und dann saß ich dann so und ich so, ja, pff, schön für dich, aber ich glaube nicht an Gott. Und dann sagte sie, bitte Gott doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Da dachte ich noch so, oh komm, lass mich doch in Ruhe mit so einem Scheiß. Wirklich, also ich habe echt gedacht, nee, ich kann damit nichts anfangen, lass mich in Ruhe. Und bin dann aber lustigerweise doch auf dem Weg zum Auto, hat mich ja keiner gesehen und gehört, habe ich ja dann doch so mal ganz leise gesagt, so also wenn es dich jetzt wirklich geben sollte, unter Umständen, womöglich, vielleicht. Also dann brauchst du schon Beweis, ne? Dann schick mir mal ein Zeichen. Das habe ich 2-mal gesagt, weil ich dachte, vielleicht hat es aber beim ersten Mal nicht gehört. Und dann habe ich über mich selber gelacht, dachte, du bist echt bekloppt. Stattdessen habe ich aber lieber Wunschzettel geschrieben, was ich mir so wünsche, und habe das bei Vollmond verbrannt. Daran habe ich geglaubt. Aber nicht daran, dass es Gott gibt. So, und kurze Zeit später habe ich eine innere Stimme gehört, die mich wirklich gedrängt hat, eine Tierschutzorganisation anzurufen. Und ich weiß noch, dass ich gearbeitet habe und ich wollte jetzt meine Arbeit nicht unterbrechen. Und diese innere Stimme war so laut, ich soll jetzt diese Tierschutzorganisation anrufen, habe ich gemacht. und habe denen gesagt, dass wir uns erst in einem halben Jahr Hund wünschen, aber die sollen es schon mal auf die Liste setzen, dass sie weiß, dass es uns gibt. Und dann meldete die sich aber ein paar Tage später und sagt, wir haben gerade einen Hund reingekriegt. Ich so, aber wir wollen jetzt noch gar keinen Hund. Wir wollen noch im Sommer noch wegfliegen. Erst im Herbst. Ja, nee, wir haben aber jetzt einen Hund reingekriegt und mein Gefühl sagt, irgendwie könnte das passen. Und dann schickt die mir ein Foto von dem Hund und ich sehe das Foto und es also hat eingeschlagen wie der Blitz in mein Herz. Es war Liebe auf den ersten Blick mit Chia. Und ich hatte vorher schon in meiner Sendung Hallo Hessen ganz viele Hunde gesehen, die ein neues Zuhause gesucht haben und bei keinem hat sich was geregt. Und ich sehe dieses Bild und es macht so richtig so BÄM. Also wirklich Liebe. Sofort verliebt. Und dann sagt sie, ja, das ist Chia. Und ich denke nur, nein, meine Tochter heißt Lia. Das ist jetzt eine echt doofe Kombination, Chia und Lia. Aber ist ja nicht so schlimm. Die kann ja auch einen neuen Namen kriegen. Ich meine, die wird sich in Rumänien noch nicht dran gewöhnt haben, weil die kommt jetzt nicht aus dem liebevollen Elternhaus. Und dann habe ich ihm gedacht, bevor ich sie umtaufe, werde ich erst mal gucken, was der Name bedeutet. Und Chia ist hebräisch und heißt Geschenk Gottes. Eine Gänsehaut bekommen. Und habe gedacht, okay, ich habe es verstanden. Ich habe dich um ein Zeichen gebeten. Noch deutlicher geht's ja nicht. Okay, es gibt dich. Alles klar. Sie hat ihren Namen behalten, aber das war für mich erstmal nur dieses, okay, es gibt ihn. Aber ich habe noch keine, er war noch ganz weit weg, weißt du, ich hatte keine Verbindung. Ich habe mit der Bibel nichts anfangen können. Also es war jetzt noch nicht der Ruf da, mich jetzt mit ihm auseinanderzusetzen, sondern es ist einfach nur so, naja, okay, dann scheint es dich ja zu geben. Und dann war auch erstmal wieder eine Weile Ruhe. Ich war ja auch mit meiner Tochter ab und zu mal in der Kirche, weil die sich lustigerweise in der 4. Klasse, kam die auf mich zu und wollte sich taufen lassen. Ich bin aus allen Wolken gefallen. So, was, wieso? Wir haben nur gar nichts mit Gott zu tun. Und sie hatte aber eine tolle Religionslehrerin, die ihr offensichtlich, also so viel, sie so neugierig gemacht hat und die hat die Kinderbibel rauf und runter gelesen. Ich weiß noch warum. Die war dann immer in England bei den Großeltern und da gab es jetzt nicht so viel Abwechslung. Und sie hatte die Kinderbibel mit, die hatte ich ihr in die Tasche gesteckt. Und weil sie sich da oft gelangweilt hat und sie keine anderen Bücher hatte, hat sie die Kinderbibel 10-mal gelesen. Ja, und dann war sie irgendwie so angefixt und dann kommt sie zu mir und sagt, sie will sich taufen lassen. Und habe ich ja dann auch, ja, ich habe bei meinem Kind den Wunsch nicht abgeschlagen. Wenn sie das will, dann soll sie das machen. Und war mit ihr dann in der evangelischen Gemeinde und bin auch mit ihr dann, als sie getauft war, dann ab und zu zum Gottesdienst gegangen. Aber da ist bei mir auch noch nichts passiert. Ich bin halt pflichtbewusst als Mutter mit ihr dahin gegangen. Aber da hat sich immer noch nichts geregt bei mir. Und dann hat die Serie The Chosen bei mir was verändert. Und das war im vergangenen Jahr. Ungefähr im Frühjahr, meine ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Aber ich gucke ja gar kein Fernsehen und mir wurde diese Serie empfohlen, lustigerweise von der Cello-Lehrerin meiner Tochter, ja, die mit der Geigenbauerin auch zu tun hat, aber die beiden haben unabhängig voneinander, ohne dass die eine von der anderen wusste, was sie mit mir gesagt hat, hat die mir von der Serie The Chosen erzählt, von der Fernsehserie. Und The Chosen zeigt ja das Leben von Jesus aus Sicht derjenigen, die mit ihm damals unterwegs waren vor 2000 Jahren. Und da habe ich gedacht, ach naja, kann ich ja mal mit meiner Tochter gucken, ist jetzt doofes Wetter. Und so rein geschichtlich ist ja nicht verkehrt, wenn du mal so ein bisschen mitkriegst, wie das so damals war, vor 2000 Jahren mit ihm. Und dann haben wir geguckt und Lia ist eigentlich nach 10 Minuten wieder rausgegangen. Zum damaligen Zeitpunkt konnte sie damit nichts anfangen. Und ich war festgeklebt auf dem Sofa und ich habe eine Folge nach der anderen geguckt. Ich habe mir, ich glaube, die ganze erste Staffel hintereinander weg reingezogen. Ich kam da nicht weg von. Das war wie so ein Sog. Und da habe ich gemerkt, je tiefer ich in diese Serie eingestiegen bin, je besser ich dadurch Jesus kennengelernt habe, dass sich in meinem Herzen was geregt hat. Und dann wollte ich verstehen, was er da gesagt hat. Die Szene mit Nikodemus auf dem Balkon oder die Szene mit der Frau am Brunnen. Ich habe ja vieles von dem, was er gesagt hat. Ich habe ja den Hintergrund nicht verstanden. Und dann habe ich gemerkt, ich will das jetzt verstehen. Ich meine, Gott verstehen ist auch jetzt nicht so leicht. Aber ich dachte, ich versuch's mal. Und dann habe ich eine Bibel gekauft und habe da drin gelesen und habe blöderweise mit dem Alten Testament angefangen und dachte, oh nein, bitte nicht. Habe es wieder beiseite gelegt und habe dann Vorträge von Johannes Hartl gehört. Da dachte ich, okay, damit kann ich jetzt ein bisschen mehr anfangen. Und dann fing ich an, Bücher zu kaufen, die mir geholfen haben, die Bibel zu verstehen. Und dann hat Johannes Hartl zu mir gesagt, weißt du was, fang doch erstmal mit dem Neuen Testament an. Und dann bin ich halt so Stück für Stück für Stück, bin ich da immer tiefer eingetaucht und habe am Anfang halt noch ganz viel für den Kopf haben wollen. Und also habe einfach gemerkt, dass mein Herz sich mehr und mehr füllt. Und all diese ganze Suche, auf der ich seit 25 Jahren war, die schien da irgendwie ein Ende gefunden zu haben. Ich habe gemerkt, das ist verrückt. Das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe, nämlich, dass sich diese so eine gewisse Leere in mir füllt, das spüre ich jetzt plötzlich. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hier füllt, ich werde gefüllt, ich werde genährt. Da war auch so ein, der ist auch immer noch da, der war gar nicht, sondern der ist immer noch da. Da ist so ein Hunger, so ein, ich will mehr. Ich bin so unersättlich irgendwie und ich will noch mehr lesen. Ich könnte eine Buchhandlung aufmachen, by the way. So viele Bücher habe ich, die habe ich natürlich alle noch nicht gelesen, aber ich habe sie schon mal, weil einfach der Hunger so groß geworden ist. Und von daher bin ich im Turbo-Schnellgang zur Christin geworden, von der Heiden zur Christin innerhalb eines Jahres, aber mit so einer Schallgeschwindigkeit. Aber gut, ich meine, weißt du, wenn du weißt, weißt es. So. Also wenn man sich verliebt, versteht man ja auch nicht immer. Muss man ja nicht alles immer hinterfragen. Kann man auch einfach mal so annehmen. Und dann war es halt so. Und dachte ich, auch irgendwie schön. Fühlt sich gut an. Ja, und dann, also ich bin aber auch durch schwere Zeiten gegangen letztes Jahr. Und insofern, ich glaube, hätte ich da nicht schon zu Gott gefunden, wäre ich, glaube ich, mit dem Kopf gegen die Wand geknallt.
Andrea, eine Rückfrage. Faszinierend, deine Geschichte zu hören. Als du diesen Moment hattest und von der, ich glaube, die Geigenbauerin warst, die das Sprungbrett war, so wie du es beschrieben hast, und die da sagte, frag Gott doch einfach mal, ob es ihn gibt. Wie groß war der Anteil in dir, der tatsächlich da mit einer ernsthaften Antwort gerechnet hat? Und war das dann für dich so präsent, so nach dem Motto, naja, ich habe ja jetzt irgendwie hier gefragt und jetzt erwarte ich auch in den nächsten 2 Wochen was? Oder war das dann wirklich so dieser Moment mit dem Hund und auf einmal so, ach stimmt?
Ich habe das gesagt und dann habe ich es wieder vergessen. Wie gesagt, ich habe dann lieber meinen Zettel bei Vollmond verbrannt und habe gedacht, das Universum wird meinen Wunsch bestimmt erhören. Upsala, aber nur, wenn ich zu Vollmond den Zettel verbrenne. Nee. Ich habe das dann nicht mehr, ich habe dann nicht jetzt jeden Tag gedacht, so und jetzt, wo ist das Zeichen, ja, sondern ich habe es dann eigentlich schon wieder vergessen. Und erst als sie den Namen gesagt hat und ich gegoogelt habe und dann die Übersetzung gesehen habe, in dem Moment dachte ich, das gibt's doch nicht, du hast doch Gott um ein Zeichen gebeten, dass es ihn gibt. Oh, Geschenk Gottes. So, noch deutlicher geht's ja nicht. Da ist es mir quasi erst wieder eingefallen. Also ich habe meine eigene Frage gar nicht ernst genommen.
Christsein versteht sich ja als eine Beziehung, als eine vertrauensvolle Beziehung. War dir das vorher irgendwie geläufig, dass das im Christsein den großen Kern spielt?
Nein, gar nicht. Ich habe es ja nie wirklich verstanden. Also die glaubten halt an Gott und dass der irgendwie ihr Leben für sie regelt, dachte ich so. Und ich habe gedacht, naja gut, weißt du, ist schon schön, die Menschen, die an Gott glauben, die haben wenigstens Halt. Manchmal habe ich sie damals, als ich noch nicht an Gott geglaubt habe, habe ich sie beneidet, weil ich dachte, irgendwie, warum auch immer, ich kann es zwar nicht verstehen und nicht nachvollziehen, aber irgendwas, die halten sich halt da an etwas fest und es gibt ihnen Halt. Aber dass man eine Beziehung mit ihm haben kann, das ist mir überhaupt nicht geläufig gewesen. Ich habe auch damals immer gedacht, dass Gott bestimmt bestraft, wenn man was falsch macht. Und ich habe jetzt, also ich höre viele Vorträge und ich bin noch jeden Donnerstag dabei, wenn Thomas Penzel seine Vorträge hält. Also ich habe verstanden, worum es geht. Es geht um Liebe. Also eigentlich ist der Oberbegriff für mich von allem, das ist die Liebe. Anzuerkennen, hör mal, der liebt mich egal, was ich gemacht habe oder egal auch, was ich mache, ob ich gut genug bin oder nicht. Und ich war lange so unterwegs, auch im normalen Umfeld, wollte ich immer gefallen und wollte alles richtig machen. Und so war ich dann auch mit Gott unterwegs eine ganze Weile und kann bis heute nicht alles richtig machen. Ich nehme bis heute nicht genug Zeit für die Beziehung und entschuldige mich jeden Abend. Tut mir leid, Gott, ich habe heute schon wieder nicht genug Zeit für dich gehabt. Und habe aber verstanden, dass Gott pure Liebe ist. Und das spüre ich auch. Und ich habe auch dieses... Ich hatte mit einigen krassen Themen zu tun, auch in finanzieller Hinsicht im letzten Jahr, und habe mehrere Wunder erlebt und habe wirklich das Gefühl, dass ich immer wieder im allerletzten Moment aufgefangen werde. Und er kommt manchmal echt verdammt spät, wirklich verdammt spät, aber nie zu spät. Immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt habe ich gerade schon gedacht, darf ich eigentlich im Zusammenhang mit Gott verdammt sagen? Wahrscheinlich nicht.
Ach, darfst du. Ich glaube, was wir in den Psalmen so finden, da ist auch nicht immer alles blumenfrei.
Ja, und das ist das, was ich so schön finde. Also was mein Leben verändert hat, ist, ich frage Gott um Rat. Ich hab ja hier jetzt ein Videostudio aufgebaut in Mainz mit vielen, also es drohte zu scheitern alles. Und ich frage wirklich Gott um Rat und sage, ich hole ihn mit ins Boot. Ich hole ihn, wenn es zum Beispiel marketingmäßig gerade nicht läuft. Ich so, kannst du mal bitte das Marketing übernehmen? Also ich schreibe hier die Posts, ja. Kannst du bitte dafür sorgen, dass die richtigen Menschen sie lesen und dann in meine Video-Challenge kommen? Und das war wirklich einmal so krass. Da hatte ich, ging auch um Anmeldung der Video-Challenge und es kamen so 5, 6 pro Tag rein. Und dann habe ich auch gesagt, Papa, kannst du mal bitte das Marketing übernehmen? Ich brauche dich jetzt hier in der Hinsicht. Und am nächsten Tag 100 Anmeldungen an einem Tag. Ich so, what? Und dann 60, 70, 80, jeden Tag neu. Und das war schon wirklich ganz erstaunlich. Aber der hat mir auch in Momenten Geld aus Quellen zukommen lassen, die es eigentlich gar nicht gibt. Dachte ich, und dann war plötzlich Geld da. Und zwar genauso viel, wie ich gerade brauchte. Und das ist, was mir so gut tut, ist das Reden mit ihm. Und ich habe das Gefühl, dass, ich meine, ich weiß ja, wie ich meiner Tochter gegenüber, die ist jetzt 14, empfinde und fühle. Und das hilft mir manchmal auch, mir selber zu verzeihen. Weil wenn mein Kind mal wieder die Hausaufgaben irgendwie nicht so gemacht hat, wie sie es machen sollte oder so, oder mal nicht aufgeräumt hat oder was weiß ich, keine Ahnung, wenn sie irgendeinen Mist gemacht hat, liebe ich sie ja trotzdem heiß und innig, ja. Und insofern, so sehe ich auch meine Beziehung zu ihm. Also wirklich, ich empfinde mich als wirklich als Kind Gottes. Und wenn ich Fragen zum Business habe, dann sage ich so, hey Jesus, wie würdest du das denn tun? Und so, glaube ich, habe ich die ein oder andere Entscheidung hier in meinem Business auch schon getroffen. Nicht glaube ich, sondern habe ich es. Habe um Rat gebeten, habe Impulse empfangen und bin diesen Impulsen gefolgt. Obwohl sie vielleicht für Marketing-Experten völlig Banane waren. Aber hat funktioniert.
Andrea, ich finde das so wahnsinnig beeindruckend bei dir. Also seit diesen Gottesbegegnungen, die du hattest und seit dem Zeitpunkt, den Zeitpunkt beschreiben würdest, seitdem du Christ bist, das ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her. Und trotzdem hört man jetzt schon in diesen Minuten, in denen wir zusammen reden, dass da unglaublich viel passiert ist, von intimen Begegnungen mit Gott, also richtige Momente der Gottesnähe. Und du hast von beeindruckenden Ereignissen gesprochen. Und jetzt ist es ja so, für manche Christen ist es, glaube ich, manchmal wahnsinnig ermutigend, sowas zu hören. Und es kann gleichzeitig auch entmutigend wirken, ja, weil man sich denkt, Gott, es ist ja schön, dass du mit Andrea so viel machst und redest. Mich gibt's auch noch. Wie wär's denn, wenn du dich hier mal so zeigst? Und deswegen meine Frage, hast du das auch erlebt, dass es irgendwie so Zeiten der, ich weiß nicht, der Tristesse und irgendwie fühlt sich Gott so weit weg an und du redest mit ihm, aber hast das Gefühl, das geht nur bis zur Decke oder sonst wohin, wo sich Gott einfach weit weg anfühlt und wie gehst du dann damit um?
Meine Tochter hatte mal ein Erlebnis, die ist 14 und ist relativ viel am Handy seit Corona. Hm? Da kam ich irgendwann mal nach Hause und dann hat sie gelesen, die Bibel. Und dann war ich ganz erstaunt und dann sagte sie, weißt du was, Mama? Ich hatte gerade das Gefühl, dass Jesus mich umarmt. Und da habe ich gedacht, oh Mann, ich will auch. Kann sie mich nicht auch mal umarmen? Ich habe, also nicht, dass ich ihr das nicht gegönnt habe, aber ich dachte, oh, ich würde das so gerne. Und seit Monaten sage ich, kannst du nicht mal bitte vorbeikommen? Kannst du dich nicht mal bitte zeigen? Weil ich habe ihn damals im Traum gehabt vor 10 Jahren. Ja, da hat er sich sehr krass gezeigt. Seitdem habe ich aber diese Art der Begegnung, so dieses wirklich Offensichtliche, nicht nochmal gehabt. Das heißt, Jesus ist mir jetzt auch nicht im Traum erschienen oder dieses krasse Gefühl der Liebe, so wie ich das vor 10 Jahren in dem Traum hatte, das ist jetzt auch nicht nochmal aufgetaucht. Und ich flehe ihn wirklich schon seit Monaten an. Ich so, bitte, offenbare dich mir doch nochmal, bitte. Lass mich das doch nochmal irgendwie so ein bisschen greifbar nochmal fühlen. Aber mir ist bewusst geworden, vor allem das Zwischenmenschliche, also in Menschen, die mir begegnen. Und ich habe im letzten Jahr viele neue Menschen treffen und kennenlernen dürfen, die mein Leben extrem bereichern. Und wenn ich darauf schaue und ich bedanke mich jeden Morgen, wirklich jeden Morgen für meine Freunde, nachmittags auch manchmal. Und da denke ich so, ja, das ist auch ein Weg, wie Gott zu mir spricht. Es muss nicht immer so bam sein. So, weißt du, right in the face. Nee, Gott ist ja oftmals ganz leise unterwegs und ganz sanft. Und was meine Herausforderung ist, und ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich schon längst gespürt haben, wenn ich nicht in diesem Hamsterrad stecken würde. Ich bin ein Workaholic. Das ist auch übrigens eine Sache, mit der ich hadere, weil ich nehme mir zu wenig Zeit für die Bibel. Ich nehme mir zu wenig Zeit für die Beziehung mit Gott und habe neulich auch gedacht, so, weißt du, im Grunde genommen, du bist wie so eine Frau von einem Millionär, die ihren Mann, ne, als Versorger sieht. Ständig bitte ich ihn um was. Er erfüllt's mir auch. Aber, also, was gebe ich denn dafür? Alles, was ich geben kann, ist doch meine Zeit. Und ständig denke ich aber, nee, ich muss das noch schaffen. Oh Gott, ich habe so viel zu tun. Ich schaffe das nicht alles. Dann denke ich so, ja, meine LinkedIn-Post schreibt Gott halt nicht, ne? Die muss ich halt schon alleine schreiben. Und die Rechnung schreibt er mir auch nicht. Muss ich auch alleine machen und Buchhaltung und all das. Und da stecke ich so ein bisschen fest, dass ich sehr in einem Hustle-Mode bin. Und würde ich mir viel mehr Zeit nehmen, würde ich öfter mal ohne Handy unterwegs sein oder auch mittags einfach mal eine Stunde. Also würde ich ganz bewusst eine Auszeit nehmen mit Gott. Sehr wahrscheinlich würde ich ihn dann noch deutlicher wahrnehmen, als ich das tue.
Ich fand es gerade ganz spannend, was du gerade meintest, Andrea. Und ich meine, du hast ja ganz viel Erfahrung mit Menschen, die sich nicht als Christen verstehen. Viele Jahrzehnte warst du keine Christin. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, schlechter sind. Ich habe viele Freunde, die sind alles andere als Christen, aber sind mir moralisch weit überlegen. Also das will ich gar nicht in dieses Horn reinblasen. Aber fällt dir bei Christen was anderes auf? Also du hast gerade gesagt, die Christen sind irgendwie anders als die Leute, mit denen du vorher zusammen warst.
Ja.
Inwiefern sind Christen anders?
Was ich festgestellt habe durch die Menschen, die ich neu kennenlernen durfte, sie sind nicht so sehr bei sich, sie sind mehr bei ihrem Gegenüber. Und dieses auch Beten für den anderen. Wie gesagt, ich habe einige blöde Situationen im Laufe des letzten Jahres gehabt und meine Freunde wussten das auch. Und ich war so erstaunt, wie oft sie einfach auch, also dieses für mich beten, das hat mich jedes Mal so berührt. Und dieses Studio, wie das hier entstanden ist, das ist mit Hilfe Gottes entstanden. Die Geschichte muss ich erzählen, weil sie für mich auch so ein Wunder ist und auch zeigt, wie Menschen, die mit Gott sind und die mit Menschen verbunden sind, die mit Gott unterwegs sind, wie die agieren. Ich habe ein Studio, es war mein großer Wunsch, mit Menschen offline zu arbeiten und ihnen zu helfen, hier vor der Kamera sicher, selbstbewusst aufzutreten, und habe Räumlichkeiten gesucht. Und dann sind diese Räume ganz, ganz leicht zu mir gekommen, sodass ich wirklich dachte, so, wow, okay, das ist schon mal ein Gottesgeschenk, so eine Räume zu finden hier in Mainz. Und ich sollte das eigentlich gemeinsam mit meiner damaligen Businesspartnerin hier beziehen, die ist Technikexpertin und die hätte die ganze Technik beigesteuert. Und wir haben uns aber 2 Tage bevor der Mietvertrag, der auf mich läuft, haben wir uns getrennt. Und dann stand ich plötzlich da mit Räumen über 160 Quadratmeter und Kosten von fast 3.000 Euro und hatte keine Technik. Und dachte, wie soll ich denn hier ein Studio aufstellen? Ich habe das Geld gerade nicht. Ich musste so viel ans Finanzamt zahlen. Ich habe das Geld gerade nicht, um jetzt hier in Technik zu investieren. Und ich dachte schon, scheiße, ich muss die Hand heben. Das geht, wie soll das gehen? Jetzt braucht's echt ein Wunder. Und dann ist dieses Wunder gekommen in Form von Waldemar Penner. Der war mal vor 2 Jahren in meiner Masterclass. Den hatte ich umsonst mit aufgenommen. Das war damals auch wie so eine Ansage. Nimm den auf in die Masterclass. Der hatte damals das Geld nicht. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal, aber du musst in die Masterclass kommen, weil du musst raus, du musst sichtbar werden und ich nehme dich so auf. Ich kannte ihn gar nicht und ich sollte ihn aufnehmen. Und wir sind in Verbindung geblieben. Ich wusste nie, dass er mit Gott unterwegs ist, dass er Christus hat. Ich hatte keine Ahnung. Erst als ich immer mal wieder eine Story bei Instagram über The Chosen gepostet habe, hat er sich quasi geoutet. Jedenfalls kriegte er meine Situation mit. Und dann sagte er zu mir, weißt du was? Ich habe hier bei mir unten im Keller eine richtige Studioausstattung. Ich hab mir schon lange vorgenommen, Videos zu machen. Also ich komme einfach nicht dazu. Ich gebe dir die ganze Studioausstattung. Ich gebe dir das für ein Jahr und dann kannst du erstmal anfangen Und in einem Jahr wirst du so viel verdienen, dass du dir dann selber was kaufen kannst. Und ich mache einfach meine Videos oben mit der kleinen Webcam. Und der ist von Bielefeld hierher gefahren und hat mir seine gesamte Studiotechnik hier hingestellt mit Blackmagic-Kameras. Und wir wissen, was das an qualitativ echt hochwertige Dinger. Mit Teleprompter, mit Hintergrund und allem drum und dran. 3,5 Stunden ist der hergefahren, hat mir das Ding hier aufgebaut. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Und er wollte wirklich nichts dafür haben. Er sagt, weißt du was, dafür komme ich zu dir und drehe meine Videos, dann drehe ich endlich mal welche, weil von alleine komme ich ja nicht in die Umsetzung. Das ist alles. Er wollte einfach nur hier seine Videos dann drehen und das war's. Und der vertraut mir zu 100%. Und da habe ich gedacht, hätte das jemand anders einfach mal so gemacht, die gesamte Studiotechnik ausgeliehen? Und das ist mir aufgefallen bei Christen untereinander, dieses Füreinander-Dasein. Also nicht alle, ne? Also gibt auch solche und solche. Aber bei den Menschen, die mir begegnet sind, die sind nicht so ego-gesteuert. Also ich habe ja auch ganz viele Freunde, die keine Christen sind, die sind auch nicht ego-gesteuert. Aber sagen wir so, es gibt bei Nicht-Christen mehr ego-gesteuerte Leute. Weiß ich nicht. Meine Wahrnehmung von denen, die ich kenne, als bei Christen. Das ist das, was mir aufgefallen ist, dass die Christen, die ich kenne, dass die mehr füreinander da sind, so ein bisschen bedingungsloser füreinander da sind und weniger an sich denken. Tun sie sicherlich auch, aber da ist noch was anderes dabei.
Andrea, bei der rasanten Wandlung, die du mitgemacht hast und die beeindruckenden Erlebnisse, die du hattest, wie kam das bei Menschen in deiner Umgebung an? War das im Wesentlichen Wohlwollen oder gab es auch Leute, die gesagt haben, okay, du hast irgendwie ein Rad ab? Das klingt irgendwie völlig absurd, was du da erzählst.
Sagen wir so, gesagt hat es mir keiner, dass ich ein Rad habe, aber ich glaube, sie haben es gedacht. Ich war gespannt, wie meine Familie drauf reagieren würde, weil, wie gesagt, ehemalige DDR, Gott spielte nie eine Rolle. Und dann habe ich erstaunlicherweise bei einer Veranstaltung von The Chosen, die ich dann moderiert habe, weil ich mich halt als Fan geoutet habe und dann dachten wir, ach Mensch, super, wie praktisch, ist ja eine Moderatorin, die kann ja für uns auch mal was machen. habe ich letztes Jahr ein Event moderiert in Berlin, da kamen auch die Schauspieler von The Chosen und da war meine Mama mit. Und dann war ich ganz erstaunt, hat meine Mama mir erzählt, dass sie ja auch getauft wurde. Ich so, was? Mama, warum haben wir nie drüber geredet? Ich bin 50, warum weiß ich das nicht? Sagt sie, naja, ich musste aus der Kirche austreten, um deinen Papa zu heiraten. Mein Papa hat damals als Arzt bei der Volkspolizei gearbeitet in der ehemaligen DDR. Und meine Mutter, evangelisch getauft, durfte nicht in der Kirche bleiben, sonst hätte sie meinen Papa nicht heiraten dürfen. Und dann war offensichtlich die Angst so groß, dass mein Papa Ärger kriegen könnte, dass das wirklich totgeschwiegen worden ist. Und es hat nie eine Rolle gespielt. Und ich habe erst mit 50 erfahren, dass meine Mutter getauft ist. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also insofern hat sie das total positiv aufgenommen. Und selbst meine Schwester und mein Papa, die damit jetzt wirklich auch gar nichts am Hut haben, da war ich auch erstaunt, wie positiv sie das aufgenommen und gesagt haben, du, wenn es für dich was ist, was dich erfüllt, dann ist doch schön. Also wir können jetzt nicht so was damit anfangen, aber Mensch, wenn es für dich schön ist, doch schön. Das hat mich echt glücklich gemacht. Und im Freundeskreis, nee, also mir gegenüber hat keiner komisch reagiert. Aber ich weiß, dass sich ein paar Leute bei Social Media, ein paar Kunden, glaube ich, sogar auch zurückgezogen haben. Die konnten mit der Wandlung jetzt nichts anfangen, weil ich rede ja da auch ganz offen drüber. Also ich gehe da jetzt nicht missionierend raus. Ich erzähle einfach nur ab und zu von mir, was ich erlebt habe oder freue mich, wenn irgendein Chosen Event ist oder habe neulich auch einen Beitrag bei LinkedIn gepostet. Schon mehrere Beiträge über LinkedIn, um generell so eine Diskussion anzuschmeißen. Hat Glaube was im Business verloren? Darf Glaube auf einer Business-Plattform stattfinden? Ich habe neulich ein 9-Minuten-Video gepostet. Ist eigentlich ein No-Go bei LinkedIn. Nicht länger als 3 Minuten. Und da habe ich über meinen Weg zu Gott kurz gesprochen und habe Parallelen zwischen dem historischen Jesus von damals und unserem Social-Media-Verhalten gezogen. Also habe quasi gezeigt, wie Jesus damals unterwegs war und was wir uns davon von ihm abschauen können, wenn wir heute bei Social Media unterwegs sein, was die Botschaft angeht, was das Verbundensein mit den Wunschkunden angeht, was der Umgang mit Bewertung angeht, was das Storytelling angeht mit den Gleichnissen. Und dann dachte ich, bin mal gespannt, wie die Leute reagieren. erstaunlicherweise unfassbar viele Kommentare unter den Postings. Kein einziger negativer dabei. Das hat mich wirklich umgehauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich weiß, man hat mir gesagt, dass es einige Leute komisch finden, die sich auch zurückgezogen haben. Aber also es ist so, weißt du, ich gehe ja nicht raus. Ich versuche ja dann anderen nichts überzustülpen. Ich erzähle ja nur von mir. Ich erzähle ja einfach nur drüber. Und wenn es doch etwas ist, was mich bereichert, wo ich sage, da ziehe ich Inspiration draus. Und da hast du auch noch was davon, weil ich mit Liebe und Wertschätzung unterwegs bin und weil ich ganz viel gebe. Ich meine, da hast du noch was davon. Das ist praktisch für dich. Und insofern bin ich dieses Risiko eingegangen. Und der Auslöser war ein Gespräch mit jemandem, der wollte zu mir ins Coaching kommen, der ist Führungskräftetrainer, Christ. Und am liebsten würde er mit Unternehmen arbeiten, die auf christliche Werte Wert legen. Sag ich, ja, da musst du aber drüber sprechen, ne? Da musst du dich natürlich damit auch zeigen. Nein, das traue ich mich nicht. Ich gehe damit nicht bei LinkedIn raus, da habe ich echt Angst vor Bewertung. Und das hat mich schockiert, dass da jemand sich nicht getraut hat, zuzugeben, dass er Christ ist. Und ich, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich eigentlich diesen Post nur gemacht, um ihm zu zeigen, guck mal, da passiert doch nichts. Also hinterher sagte mir jemand, du bist ganz schön naiv. Du gehst da so unbedarft dran. Und es ist aber auch nichts passiert. Es gab eine unglaubliche, also man kann das ja verfolgen, wenn man auf meinem LinkedIn-Profil geht und mal runterscrollt. Das war einmal im April und einmal im November letzten Jahres. Da waren diese Beiträge und da ist nichts passiert. So, und es gab sogar Leute, die extra, also die genau deswegen auf mich zugekommen sind, weil sie es toll finden, dass ich dazu stehe. Und deswegen, das hat was für mich, auch was für mich mit Wahrhaftigkeit zu tun. Ich verstell mich doch nicht, also wenn ich mich da jetzt verstellen würde, wenn ich das verschweigen würde, obwohl es mich glücklich macht und mir wichtig ist und ich auch mit Menschen arbeiten will, die diese Werte schätzen, dann würde ich mich ja auch verleugnen, wenn ich mich da jetzt anpasse, nur um anderen zu gefallen. Nein, das hat Jesus damals auch nicht gemacht.
Andrea, vielleicht eine der letzten Fragen. Welchen Rat willst du einer Person geben, die so ist wie du, sagen wir mal, vor 10 Jahren, die mit dem Thema nichts zu tun haben will, aber die vielleicht doch irgendwie offen ist mit Blick auf den christlichen Glauben? Was würdest du der Person raten?
Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich finde das alles ganz schön komisch. Was mir aufgefallen ist, ich komme gleich auf die Antwort. Einige scheinen fast Angst zu haben, sich darauf einzulassen, sind aber gleichzeitig neugierig. Das ist eine ganz lustige Mischung. Wollen ständig drüber reden über Gott und sagen aber permanent, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und da merke ich, es ist irgendwie so wie so ein, ist das so eine Faszination da? Aber andererseits, oh nee, ich könnte ja was verlieren. Oh nee, wenn ich mich auf Jesus einlasse, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann muss ich mein ganzes Leben umstellen, dann bin ich ja nicht mehr frei. Lustigerweise habe ich mich nie freier gefühlt als jetzt. Was ich denen raten würde, also wenn hier jemand ist, der so wie ich damals das Gefühl hat, innen drin ist es irgendwie leer und irgendwas fehlt, aber du weißt nicht, was es ist, was fehlt. Und du hast vielleicht auch schon ganz viel ausprobiert und bist auf 10 Esoterikmessen gerannt und hast alle möglichen Coachings besucht, wahnsinnig viel Geld verloren und es hat sich trotzdem nichts verändert. Guck dir mal The Chosen an. Das ist wirklich der Rat, den ich gebe. The Chosen ist eine Unterhaltungsserie und die zeigt einfach nur, wie Jesus damals gelebt hat. Diese Serie missioniert nicht, sondern diese Serie zeigt einfach nur das Leben von Jesus. Und jeder kann dann daraus für sich das machen, was er möchte. Also, so wie ich es erlebt habe, wenn man Jesus kennenlernt, da kann man, also es lässt einen einfach nicht kalt. Es ist so, da passiert was in einem. Und ich würde denjenigen, die sagen, bisher haben sie schon einiges probiert, aber sie haben diese Leere in sich nicht füllen können, schau dir diese Serie an und guck mal, ob du merkst, dass es warm wird in deinem Herzen. Und dann, wenn du vielleicht doch mal eine Situation hast, in der es dir irgendwie komisch geht, dann bitte doch Gott, genau wie ich damals, einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts kommt. Aber es wird was kommen. Es wird ganz sicher was kommen. Nicht sofort und vielleicht nicht in 2 Tagen. Aber es wird etwas kommen. Und dann die Aufmerksamkeit zu haben, das auch wahrzunehmen. Und dann einfach nur ohne Erwartungen sich einfach nur mal wie so ein neugieriges kleines Kind in diese Welt so mini kleine Schrittchen reinzumachen und Geschichten von anderen zu hören und mit Menschen zu reden, die Gott kennengelernt haben und sie fragen, was ist denn jetzt anders bei dir? Was ist es denn, was dich so erfüllt? Und Menschen, die Gott begegnet sind, strahlen was anderes aus. Das ist einfach, die verändern sich. Und insofern war das schönste Kompliment, was mir jemand gesagt hat, der mir jetzt nicht mehr wohlgesonnen ist. Übrigens aufgrund des Glaubens, also eine Person gab es wirklich, die hat sehr vehement reagiert und sagte, du hast dich für Jesus entschieden. Ja, genau. Und die sagte zu mir, diese Person, du hast dich echt ganz schön verändert. Und dachte ich, ja, richtig, gut erkannt. Und das ist es einfach. Stell einfach Fragen. Weißt du, das Ding ist, ich fange von alleine nicht an, mit Menschen darüber zu reden, wo die Tür total zu ist, da rüttel ich nicht dran. Wenn mich aber jemand fragt, wenn jemand auf mich zukommt und mehr dazu wissen will, wenn ich merke, die Tür ist auf, dann erzähle ich einfach davon. Und manche Menschen berührt's und bei manchen passiert nichts. Und ich kann, ja, einfach nur dazu raten, guck dir mal die Serie The Chosen an. Und lass dich überraschen, was dann passiert.
Vielen Dank dir, Andrea. Wir können, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterreden. Wir lassen dich aber nicht aus
diesem Podcast. Ich krieg ganz schön eine Moderatorenkrankheit.
Das ist super. Also, das wollen wir auch genauso haben. Ich glaube, das ist sehr viel spannender, als wenn Stefan und ich hier unsere Dinge zum Besten geben. Wir werden dich nicht aus diesem Podcast lassen, aus dieser Folge. Bevor du nicht uns auch einen Hinweis gegeben hast, im Gegensatz zu Stefan und mir, bist du jemand, der professionell, ja nicht unbedingt Podcasts, aber dann vor allen Dingen ja, Radio und Fernsehen moderiert hat und dich, ja, wie wir gehört haben, eine unglaublich bewegende Geschichte auch mit Jesus und dem Glauben hast. Welchen Rat würdest du uns geben für unseren Podcast?
Ladet mehr Menschen ein, die Gott kennengelernt haben und von ihm überrascht worden sind. Also Menschen, bei denen Gott etwas bewirkt hat. Lasst noch mehr von diesen Menschen erzählen und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Ich liebe eure Wissenschaftler und schicke die Folgen auch immer an meinen Freund. Dann braucht noch ein bisschen was für den Kopf. Aber zwischendurch immer mal wieder so jemanden zu haben, der erzählt, was er mit Gott erlebt hat und was es in ihm verändert hat. Das ist das, was ich so spannend finde. Ich finde es unfassbar spannend, von Menschen zu hören, was Gott in ihnen verändert hat oder wie sie sich durch Gott verändert haben und was jetzt anders ist als vorher. Ich glaube, ich möchte noch mehr solcher Geschichten hören, neben all den ganzen Wissenschaftlern, die ihr weiterhin bitte einladen solltet. Aber ein bisschen mehr Gefühl, wisst ihr? Emotionen. Und abschließend noch ein kleiner Videotipp. Also als Videocoach muss ich ja jetzt hier noch einen kleinen Tipp geben, ja? Wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir uns nur das merken, was mit einer Emotion verbunden ist. Also Zahlen, Daten, Fakten gehen hier rein und da raus, findet man für den Moment mega spannend, können wir uns aber nicht merken. Werden aber diese Zahlen, Daten, Fakten mit Geschichten verbunden, mit Beispielen, mit Geschichten, dann habe ich Bilder vor Augen, dann kann ich mir das besser merken. Und wenn wir uns wünschen, dass Menschen Gott kennenlernen, dann braucht's mehr Emotionen, wir lernen Gott nicht über Zahlen, Daten, Fakten kennen. Das wäre mein Wunsch, ganz egoistisch. Ich will mehr solcher Geschichten da.
Ja, wir sind ein Männer-Podcast. Das ist eben da
zeigt. Wie willst du sagen, da. Männer haben keine Gefühle oder was?
Nein, begrenzter Art, aber soweit.
Genau. Weniger fähig, diese auszudrücken vielleicht. Andrea,
dann lass die anderen erzählen.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Vielen Dank dir. Unglaublich bewegend, deine Geschichte zu hören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, als Workaholic trotzdem noch in später Abendstunde bei uns dabei zu sein. Und wir wollen sehr, sehr gerne hören, was ihr zu dieser Folge denkt. Vielleicht habt ihr auch Geschichten mit Jesus erlebt oder vielleicht seid ihr an einem ganz anderen Punkt und fragt euch, okay, das, was die Andrea erlebt hat, erlebe ich überhaupt nicht. Lasst uns auch das gerne wissen über unsere üblichen Kanäle. Wollen wir darauf auch gerne eingehen. Andrea, danke nochmal.
Danke, dass ihr mir so viel Raum gegeben habt. Ich habe echt viel geredet.
So cool. So soll es sein. Dann hoffen wir uns, dass wir uns bei dir hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.